Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich habe einen Gast heute im Interview. Welcome back, Christina. Wir kennen dich schon aus der Episode 139 über Unternehmenskultur. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir nochmal zusammen sprechen, Silvia.
Wir haben ja auch einen wunderschönen Anlass, miteinander zu reden. Du hast nämlich mit einer Kollegin oder anderen Autorin ein neues Buch rausgebracht. The Real Book of Work. Organisationen in Not. Warum wir umdenken müssen, um sie in die Zukunft zu führen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Buch.
Dankeschön, das ist nett. Ja, es ist auch wirklich, also fühlt sich auch gerade richtig gut an, denn es wird stark gekauft und es wird drüber debattiert und ist ja in vieler Munde, habe ich den Eindruck, und das ist natürlich toll.
Und genau dieses Buch soll jetzt Gegenstand des Podcasts sein. Also ich habe es ja verschlungen, es liest sich super gut. Ist sehr locker und flockig geschrieben, also nicht so trockenes Fachbuch und ich schlafe nach einer halben Seite ein. Also ist wirklich toll, auch mit, wie heißen eigentlich diese Bilder da? Die haben doch einen besonderen Namen, oder? Diese bildliche Inhaltszusammenfassungen.
Genau, also wir haben Infografiken, wir haben Illustrationen, wir haben Comics, wir haben Characters, die immer wieder auftauchen in dem Buch, zum Beispiel die Org. Oder die Kultur oder die Hierarchie.
Oder der Chef.
Oder der Chef, genau. Und das ist ja auch genau das, was Christina Ackermann eben so wunderbar hier beigesteuert hat. Und es war wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit mit ihr. Also ich habe die Texte geschrieben und sie hat sich die dann geschnappt und hat dann eben diese Illustrationen gebaut. Und ja, da ist dann eben dieses, wie ich finde, sehr einzigartige Buch draus geworden.
Ja, also das kann man wirklich jedem nur empfehlen. Es liest sich sehr, sehr gut, ist sehr informativ. Ich hatte auch immer wieder noch ein paar Aha-Momente. Ich habe hier wahnsinnig viele Klebeeinmerker in diesem Buch. Da werde ich sicher noch den einen oder anderen Podcast über einzelne Passagen machen. Das ist wirklich sensationell. Aber erzähl doch mal, wie kam es denn jetzt zu dem Buch?
Also erstmal gab es tatsächlich die Begegnung mit Christina und wir haben gemerkt, wir haben irgendwie einen ziemlichen Draht zueinander und ich habe ihre Illustrationen einfach geliebt, als ich sie gesehen habe und fand, die hat so einen tollen Humor und so einen coolen Style und sie fand irgendwie mich gut, wie ich so die Systemtheorie erkläre und ach so, wir waren zusammen im Kurs bei Simon Weber and Friends, also ich stand vorne und sie hat teilgenommen. So haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns ein Buch zusammen machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, was machen wir denn für ein Buch zusammen? Und ehrlich gesagt hat es eine Weile gedauert, bis dann das jetzt klar wurde, was wir wollten. Und am Anfang war noch so ein Arbeitstitel, ach komm, wir machen so 20 Business-Phänomene, die total nerven. Und räumen die mal auf und beleuchten die mal anders mithilfe der Systemtheorie oder der systemischen Organisationstheorie. Und das war so die erste Idee. Ja, und dabei herausgekommen ist dann eben jetzt das, dass wir dann letztlich 9 Mythen unserer Arbeitswelt uns vorgeknöpft haben und erstmal erklärt haben oder erstmal inszeniert haben, wie eigentlich dieser Mythos, also zum Beispiel baut die Silos ab, eigentlich im Moment inszeniert wird in unserer Arbeitswelt, welche Narrative dort auch typischerweise benutzt werden und was da so passiert an Dynamiken und Rede und Widerrede. Und dann haben wir in diesen Mythenkapiteln immer eine zweite Phase, wo wir dann eben die Organisation auf die Bühne holen und sagen, lass uns doch das alles uns nochmal anschauen, mit den kruden Eigenlogiken einer Organisation und wie findet die denn das eigentlich, wenn sie denn ein eigenständiges Wesen wäre? Und ich finde, so kann man sie ja auch wunderbar betrachten. Und dann tauchen hier und da mal ein paar andere Sichtweisen oder vielleicht sogar ein paar Skandale auf. Und man merkt, ganz so einseitig ist es eben doch nicht zu betrachten. Und ja, dann gibt es immer noch am Ende Tipps für Führungskräfte. Genau, und dieser Mythenteil ist dann aber auch tatsächlich nur einer von 5 Teilen geworden in dem Buch, weil wir gemerkt haben, oder ich habe dann so beim Schreiben gemerkt, ich würde gern die Kapitel noch flüssiger lesbar halten. Du hast ja eben auch schon gesagt, es lässt sich so schön lesen, das freut mich. Und ich hatte diese, naja, theoretischen Erklärungen noch stärker mit drin am Anfang in diesen Mythenkapiteln und habe die dann rausgezogen in einen eigenen Teil, der jetzt 8 sogenannte Short Dives anbietet in die Welt der systemischen Organisationstheorie. Und dann gibt es eben immer so Verknüpfungen und Hinweise von den Mythenkapiteln. Ja, und am Ende gibt es eben auch noch ein Kapitel über Führung. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du ja auch besonders daran heute Interesse, darüber zu reden.
Ja, genau. Weil du siehst nämlich Führung als Prüffunktion für die Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Und da sind wir ja schon so richtig nah an der internen Revision dran, also zumindest für mich und für meine Begriffe, weil die interne Revision soll ja die Führung eines Unternehmens unterstützen und ganz grob gesagt immer Schaden vom Unternehmen fernhalten, in jeglicher Hinsicht. Also ist zumindest meine Interpretation davon. Also das ist natürlich alles viel ausgefeilter und so weiter, was man da tut, aber im Kern geht es doch darum, dass die interne Revision eine Aufgabe ist in einem Unternehmen, die eben zum Ziel hat, dass dieses Unternehmen jetzt als systemische Organisationssprech oder wie auch immer das da heißt ja immer, es soll überleben. Und das ist ja eigentlich genau das, was eben die interne Revision will. Wann überlebst du? Natürlich, wenn du Schäden fernhältst. Von daher sehe ich es so, dass die interne Revision dieser Führung dient. Und du schreibst es ja auch so schön an irgendeiner Stelle, die ich jetzt gerade hier wieder nicht finde, dass natürlich die Führungskraft zum Beispiel sich verschiedener Perspektiven bedienen sollte. Und eine dieser Perspektiven oder die Bereitstellung verschiedener Perspektiven könnte über die interne Revision passieren, beziehungsweise meiner Meinung nach sollte über die interne Revision auch passieren.
Mhm. Ja.
Genau, und da habe ich mir dann so ein paar schöne Stellen rausgesucht, über die ich mit dir dann nochmal reden will. Weil diese Überlebensprüffunktion, die du ja den Führungskräften als Aufgabe gibst, ist halt für mich so interessant, weil sie so nah an der internen Revision sind. Und da räumst du ja dann auch auf. Deswegen, Seite 332 ist folgende Passage. Wenn wir so auf Führung schauen, dass Führung eine Funktion ist, die dafür sorgt, dass es der Organisation gut geht und sie bestmöglich in der Lage ist zu überleben, müssen wir feststellen, dass diesem erweiterten Blick auf Führung ein weit verbreitetes Verständnis von Führung im Wege steht. Und du möchtest dann hier mit 3 Annahmen zum Thema Führung aufräumen. Was sind denn diese Annahmen, die deiner Meinung nach nicht zutreffen?
Gerne, vielleicht noch vorab, so dieser Begriff Führung als Prüffunktion, den habe ich gefunden beim Rudi Wimmer. Und ich weiß nicht, ob du seine Aufsätze kennst. So ein ganz berühmter Aufsatz ist ja auch dieses Führung und Organisation als 2 Seiten einer Medaille. Und da, also einfach nur das einmal zu markieren, ne, dass das eben oder dass diese Texte von Rudi Wimmer da sehr stark auch resoniert haben bei mir. Und diese Annahmen, die wir ja haben über Führung, da ist ja die allererste erstmal, dass Führung immer das ist, was einzelne Führungskräfte tun. Das ist ja so die erste Annahme. Der Blick geht reflexhaft zu einer Führungsperson, zu einer Führungskraft oder sagen wir mal zu einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten. Und deswegen ist es ja auch ganz klar, dass wenn man über Führung redet und auch wenn man über Verbesserung oder Entwicklung von Führung redet, dann geht es eben auch immer um Führungskräfteentwicklung. So. Und das ist natürlich ein Blick, der sehr stark einengt. Denn wenn wir uns jetzt die ganze Zeit nur damit beschäftigen würden, wie gut nun die Führungsqualitäten oder Leadership-Qualitäten oder Management-Qualitäten oder wie auch immer man das nennt, einer Person oder einer Gruppe von Personen ist, dann ist die Gefahr relativ groß, dass einem etwas sehr, sehr Wichtiges auch davon flutscht, nämlich der Blick auf die Organisation und auf die Frage, wie gut sind wir denn hier eigentlich gerade unterwegs als Unternehmen und wie sind wir organisiert und ist das eigentlich alles nützlich, um natürlich im besten Fall einfach weiter zu leben. Und im besten Fall natürlich ist es alles so organisiert, dass wir auch unsere Ziele, die wir haben, zum Beispiel zu wachsen, neue Märkte zu erobern oder uns nachhaltiger auszurichten oder was auch immer es für Ziele gibt, ist eigentlich unser Unternehmen so organisiert, dass wir das erreichen können. Also, ne, heißt, wenn wir immer nur uns auf die Führungskräfte konzentrieren, dann haben wir eben automatisch diesen blinden Fleck. Und das nochmal dazu gesagt, natürlich ist es wichtig, dass Führungskräfte oder Vorgesetzte, ich mache extra den Unterschied, das erkläre ich nachher noch, auch nochmal, bestimmte Skills haben, ja, dass sie zum Beispiel ja, einfach gute Gespräche führen können. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ja. Bei einigen fragt man sich ja auch wirklich, huch, da fehlen ja wirklich die Grundlagen des Miteinanders. Und natürlich begrenzt es dann auch die Zusammenarbeit stark, wenn Führungskräfte bestimmte Methoden eben nicht beherrschen oder bestimmte Kompetenzen eben gar nicht haben. Also natürlich ist es dann auch wichtig, durchaus auch mal Führungskräfteentwicklung zu betreiben. Also nur direkt vorab gesagt. So, ne, das ist also die erste Annahme.
Da würde ich gerne noch was dazu ergänzen, nämlich hier auch nochmal aus deinem Buch habe ich mir gleich angestrichen. Ob also diese Führungskräfte dann die eventuell neu angeeigneten Techniken, also die da vielleicht irgendwie geschult werden oder irgendwie sowas, auch anwenden können, hat viel mehr mit dem Kontext zu tun, innerhalb dessen sie führen sollen. Das ist auch tatsächlich meine praktische Erfahrung, die ich jeden Tag habe. Es nützt mir das beste Wissen nichts, wenn der Kontext es gar nicht zulässt, so etwas zu tun.
Genau, wenn wir jetzt auf Kultur schauen, wenn es eben auch bestimmte Bewertungen gibt, was macht man hier, was macht man nicht, wie hat man sich hier zu verhalten und das überlagert es eben unter Umständen auch. Also dann lerne ich eventuell in einem Training, wie ich jetzt zum Beispiel meine Mitarbeitenden immer gut mitnehme in Entscheidungsprozesse und dann, wenn es hart auf hart kommt, muss es aber irgendwie ganz schnell gehen und dann wird von mir als Führungskraft irgendwie auch erwartet, dass ich dann eben auch selber schon relativ schnell und ohne da jetzt großartig rückzukoppeln, einfach einen Vorschlag mache, ne? Zum Beispiel. Und dann kann es auch sein, dass es andauernd passiert, weil wir vielleicht auch in einem Markt sind, der gerade sehr turbulent ist und wo irgendwie in kurzer Zeit viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Also da bringt mir das natürlich nichts, wenn ich dann vorher im Seminar gelernt habe, wie ich irgendwelche Entscheidungsprozesse mit meinem Team besser moderiere oder wie ich als Führungskraft da in eine coachende Rolle gehe, wenn dann aber der Arbeitsalltag so aussieht, dass ich ständig im Troubleshooting-Modus bin, ja, und schnelle Entscheidungen treffen muss und da auch überhaupt keine Zeit dafür da ist unter Umständen, ne?
Ja, da ist auch am Schluss, du hast da in dem Buch jetzt ein bisschen anderes Beispiel auch, ob das Führungsteam sich zum Beispiel vertrauen kann und so weiter. Und da steht auch so ein schöner Satz drin, Führung braucht das Zusammenspiel von Führungspersonen, die sich gemeinsam darum kümmern, das ganze Unternehmen in seiner Zukunftsfähigkeit zu reflektieren und zwar regelmäßig.
Mhm, genau.
Und das finde ich so einen tollen Wunsch. Mhm. Wo ich mir immer denke, wow, so müsste es tatsächlich immer sein. Und da würde mich jetzt interessieren, du als erfahrene Organisationsberaterin, ist es mehr Wunsch oder hast du das tatsächlich in der Realität auch schon richtig live erleben können? Oder wirst du dann auch gar nicht geholt, wenn es so gut geht?
Genau, das gehört ja zu diesem ersten Blick auf Führung, der eben so auf die einzelne Führungskraft schaut, auch dazu, dass ja nicht nur der Blick für die Organisation aus dem Blickfeld gerät, sondern eben auch auf die Führungsteams. Und das sprichst du ja jetzt an. Und es ist tatsächlich meine volle Überzeugung, dass das eins der ja, wichtigsten Faktoren ist, die darüber entscheiden werden, wie gut ein Unternehmen wirklich in die Zukunft gehen kann, nämlich wie leistungsfähig die Führungsteams im Unternehmen sind. Und damit meine ich eben auch, die meisten sind ja noch hierarchisch organisiert, auch entgegen aller anderen Bemühungen. Gerade Teams auch an der Spitze im Top-Management, da erlebe ich, und das hast du jetzt gerade gefragt, häufig genug was ganz anderes, nämlich Führungsteams, die wirklich Mühe und Not haben, sich zu vertrauen, weil sie eben sehr im Gegeneinander sind, sehr im Wettbewerb sind, was natürlich auch, wenn man auf die Organisation schaut, wieder ein Stück weit normal ist, weil sie eben für ihren Bereich, ne, für ihr Ressort oder wie auch immer zuständig sind und es dort gewisse lokale oder Bereichs- oder Ressortrationalitäten gibt, die man natürlich verteidigt und hochhält und das ist ja auch gut und wichtig. Und gleichzeitig liegt aber die Kunst darin, genau das auch zu wissen und auch zu reflektieren und eben miteinander auf wirklich ein nächstes Level zu kommen, nämlich zu wissen, ja, na klar, sind wir gefangen in unseren Ressortrationalitäten. Und gleichzeitig ist doch jetzt der Wert nicht darin, uns hier komplett zu harmonisieren. Ne, das kann es ja auch nicht sein. Aber es ist eben auch kein Wert, wenn wir uns ständig nur streiten darüber, welches denn nun die richtige Richtung ist, die wir einschlagen. Sondern wir müssen es doch irgendwie hinbekommen, hier auch diesen Mehrwert der Unterschiedlichkeit für das Unternehmen zu nutzen. So, und ich erlebe es eben wirklich häufig, dass gerade auf einer Beziehungsebene Führungsteams es sehr schwer miteinander haben. Also natürlich auf der Schauseite, also sie tun dann so, als ob sie sich wahnsinnig gut verstehen würden. Aber eigentlich sind sie froh, wenn sie sich dann auch wieder aus dem Weg gehen können. Und ich erlebe es aber auch ganz anders. Also es gibt auch, ich denke jetzt gerade an ein großes Familienunternehmen, das ich ganz gut kenne, die also da extrem reflektiert damit umgehen und die auch wirklich immer wieder gut reflektieren, wer ist denn von uns? In welcher Funktion eigentlich? In welchem Gremium? Und wozu ist welches Gremium denn genau zuständig? Und sind da die richtigen Leute drin? Und wie verstehen die sich miteinander? Und was brauchen die für einen Prozess? Und welche Räume brauchen die miteinander, um die Zusammenarbeit noch auf ein anderes Niveau zu bringen? Ja, das gibt es durchaus auch. Aber meine Erfahrung zeigt, das andere ist öfter der Fall.
Gut, das wäre jetzt wieder eine Hypothese. Das eine ist ein Familienunternehmen, das andere wahrscheinlich eher was Klassisches und vielleicht kann es auch daran ein bisschen liegen, aber ich hoffe auch, dass wir in diese Richtung weiterkommen, dass es eben Führungsteams gibt, die nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten.
Ja.
Dann Annahme 2, mit der wir aufräumen müssen.
Annahme 2 ist auch wieder das Resultat aus diesem sehr personenorientierten Blick, nämlich dass Führung vor allem Mitarbeiterführung bedeutet, ja, oder wiederum auch die Führung von anderen Personen bedeutet. So. Und das hat natürlich dann Konsequenzen, denn wenn man überlegt, mit welchen Führungsmitteln wird eine Führungskraft ausgestattet oder eben welche Systeme, Prozesse, Programme gibt es da, ne, das kennen wir alles, Performance-Management-Systeme rauf und runter, Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Entwicklungsgespräche, Kritikgespräche, Krankenrückkehrgespräche und alles Mögliche, soll ja immer dazu dienen, dann die Mitarbeitenden möglichst gut zu binden, zu verstehen, die Leistung bestmöglich zu steigern und so weiter. Und da haben wir natürlich wieder die blinden Flecken, dieselben, die wir eben hatten. Ja, also wenn ich natürlich auch da wieder nur auf die Mitarbeiter schaue, die irgendwie performen sollen, dann gucke ich natürlich wieder nicht genügend auf Teamleistung und dann gucke ich eben auch wieder nicht genügend auf die Frage, und wie gut ist denn eigentlich unsere Organisation gebaut und mit welchem Vehikel sind wir da eigentlich gerade unterwegs? So, aber was könnte wichtiger sein, ne, als zu wissen, wie gesund ist eigentlich unsere Organisationsstruktur oder wie geeignet ist sie denn eigentlich, um in die Zukunft, um in eine gewünschte Zukunft zu kommen.
Okay, dann gibt's noch die dritte Annahme.
Wenn wir jetzt auf genau die Frage schauen, ja, hier Unternehmen entwickeln, dann erlebe ich auch ganz oft reflexhaft den Blick nach oben auf die Geschäftsleitung, denn dafür sind die ja dann zuständig. So, das geht natürlich in beide Richtungen. Also es gibt ja interessanterweise da auch ein Aufeinanderwarten. Ja, also das Top-Management sagt ganz oft, na, das kann doch wohl nicht sein, dass alle immer nur darauf warten, dass wir jetzt hier sagen, wo es lang geht. Wir möchten einfach auch mal Vorschläge haben. Ja, wieso kommt denn da nichts? Oder wieso geht denn eigentlich die zweite Ebene nicht mal hin, ne, und berät uns und so weiter? Die warten immer auf uns und dann ärgern die sich. So. Und andersrum gibt es aber häufig so dieses, naja, die wollen ja auch nicht, dass man ihnen reinredet. Die wissen es ja eh besser. Oder es ist sowas wie Hoheitsbeleidigung, wenn man hier anfängt, strategisch mitzudenken oder gar sich die Frage eben nach dieser organisationalen Fitness zu stellen. Und dann, wenn man einfach mal ganz nüchtern drauf guckt, vielleicht auch von außen, dann merkt man häufig, es macht dann keiner mehr. Also dieses regelmäßige Prüfen, ne, wir hatten es am Anfang, Prüfung, dieses regelmäßige sich immer wieder fragen, so, wie gut läuft es denn jetzt hier gerade? Und da auch ein routiniertes Verfahren zu haben oder ein Gremium zu haben, das das immer wieder tut, das ist also faszinierend, wie wenig es das gibt. Ja? Also ich meine damit, wirklich ein verlässliches Verfahren und nicht dieses, ach, wir machen so ab und zu mal eine Strategieklausur. Das reicht nicht. Und wenn man natürlich sagt, naja, also Unternehmensentwicklung, das muss der Vorstand machen oder das muss die Geschäftsleitung machen und die macht es aber nicht, weil sie, und da haben wir eben auch drüber gesprochen, weil sie vielleicht auch Angst hat, dass wenn sie bestimmte Dinge anspricht, Konflikte aufbrechen, die sie aber nicht halten können oder wo sie den Eindruck haben, dann bricht alles auseinander. Das hat ja auch so eine Latenzfunktion, ne? Bestimmte Sachen auch nicht zu thematisieren. Also es hat immer alles einen Preis. Ja, natürlich kann man jetzt nicht generell sagen, ja, ihr müsst es aber dann trotzdem machen und ihr müsst dann in diese Konflikte reingehen. Würde ich mir gar nicht anmaßen, das so pauschal zu sagen. Weil es kann natürlich auch tatsächlich so sein, dass bestimmte Konflikte lieber unterm Teppich bleiben, damit eben das Unternehmen auch weiter funktioniert. Ja.
Ja, da kommt jetzt hier an dieser Stelle auch in deinem Buch diese Perspektivenvielfalt rein, die ich vorhin angesprochen habe. Da schreibst du, es wäre viel schlauer, sich hier der vielfältigen Perspektiven verschiedenster Akteure zu bedienen und Formate dafür zu finden, diese regelmäßig in den Austausch über ihre Hinweise für die Zukunft des Unternehmens zu bringen.
Ja, genau. Deswegen jetzt nochmal zu diesem Begriff, ne? Führungskraft kann ja auch eine Person haben, die nicht offiziell eine ist, die eben nicht offiziell zu den Vorgesetzten gehört. Und das, finde ich, wird auch viel zu wenig genutzt. Es gibt so viele Personen in Unternehmen, die sehr stark beeinflussen, was geschieht, die einfach in diesem ganzen mikropolitischen Geschehen unter Umständen großes Ansehen genießen.
Das sind immer diese grauen Eminenzen. Oder wenn man dann sagt, boah, wenn du das in die Wege leiten willst, dann machst du das jetzt nicht offiziell, sondern du sprichst jetzt mit genau dieser einen Person und sagst es da, überzeugst die und die leitet es dann in die Wege, dass du es dann hinterher, wenn du es offiziell ansprichst, dass es durchflutscht wie nichts.
Ja, genau, das gibt es ja fast überall, ne? Genau, graue Eminenzen, da denke ich natürlich jetzt gleich irgendwie an auch so ältere Personen automatisch. Aber es sind ja manchmal auch ganz junge oder neue, frische, die reingekommen sind, die sich noch trauen, bestimmte Dinge anzusprechen, die, wenn man dann länger dabei ist, dann eben nicht mehr angesprochen werden, weil man merkt, hups, das wird hier gar nicht so gern gehört, wenn ich das sage. Ja, also das heißt, man kann diese Gremien natürlich auch methodisch ganz spannend bauen. Also man kann ja sagen, es gibt zum Beispiel feste Personen, die da drin sind, ja, aufgrund ihrer Funktion oder aufgrund eben auch, welche Person sie sind. Und es gibt vielleicht auch sogenannte Open Chairs, ne? So wie wir das manchmal aus dieser kennst bestimmt dieses Fishbowl-Verfahren, ja, wo man so sich hinsetzt auf einer Konferenz, gibt so ein paar Stühle, sitzen Leute drauf, die diskutieren miteinander. Und dann gibt es so ein, zwei Open Chairs, da kann man sich dann hinsetzen, wenn man sagt, da will ich jetzt mal mitdiskutieren. So. Und so könnte man ja so ein Gremium auch bauen. Ja, zu sagen, da kann ich einfach auch hingehen. Da gibt es einen Open Share. Und wenn ich was zu sagen habe, dann findet das da seinen Platz. Und so kann ich auch natürlich die Qualität eines solchen Gremiums und die Irritationen, die dort bereitgestellt werden, noch erhöhen. Ja, denn es geht natürlich darum, auch aus dieser Festigkeit, aus dieser Illusionsblase, aus diesem vermeintlichen Wissen darüber, wie man ist, wie man organisiert ist, auch wieder ein Stück wegzukommen, indem man sich sehr bewusst diese Irritationen einlädt, Leute einlädt, die sich trauen zu sagen, na, ich glaube, da liegt ihr aber falsch oder ich glaube, da bildet ihr euch aber auch gerade ganz schön was ein, so ist es doch gar nicht. Oder habt ihr denn eigentlich auch schon mal hier und da hingeguckt? Habt ihr schon bemerkt, es gibt da einen neuen Wettbewerber, ja, der ist jetzt noch weit weg, aber der wächst gerade, habt ihr uns und diese vielen, vielen Dinge, die dann eben schnell auch mal keinen Platz finden, so in der Alltagskommunikation eines Unternehmens. Ne? So.
Dazu möchte ich kurz noch mal für alle Hörer, die jetzt gedacht haben, das ist doch überhaupt nicht effizient, sagen, es ging hier um die Wirksamkeit, das heißt um die Effektivität. Also nix, ja klar, da sitzt dann vielleicht jemand drin eine Stunde länger, als er sonst irgendwo wäre und oder es geht eine Stunde normale Arbeitszeit ab oder für die normale Tätigkeit, aber das ist super wichtig. Hier geht es jetzt beim Überleben nicht um Effizienz, also dass ich noch schneller sterbe, sondern hier geht es um Effektivität. Ich will tatsächlich überleben.
Genau, also es geht eben, ne, Exploitation, Exploration, kennst du es, ne, von James Matt. Genau, und das sind natürlich jetzt hier diese beiden Modi operandi, die man hier auch unterscheiden muss unbedingt, ja.
Ja, und dann schreibst du auf Seite 334 unten, also wenn wir dann mit diesen drei Annahmen aufgeräumt haben, was dann ein erweitertes Verständnis von Führung ist. Und das erste, das hat mir so aus der Seele gesprochen, es ist so runtergegangen wie Öl. Ich lese das nochmal kurz vor. Führung wird als organisationale Fähigkeit verstanden, die sowohl im Unternehmen wirkt, die aber vor allem am Unternehmen arbeitet. Führung sollte als Prüffunktion arbeiten, die das Überleben der Organisation routiniert in den Blick nimmt. Diese Prüffunktion kann gut oder schlecht ausgeprägt sein. Als ich das gelesen habe, diesen Absatz, habe ich mir gedacht, man müsste jetzt eigentlich nur Führung durch interne Revision ersetzen und das wäre eigentlich das Sinnbild der internen Revision und ihrer Aufgabe. Also nochmal ersetzt, was Christina natürlich nicht geschrieben hat, aber mir so am Herzen liegt. Interne Revision wird als organisationale Fähigkeit verstanden, die sowohl im Unternehmen wirkt, die aber vor allem am Unternehmen arbeitet. Interne Revision sollte als Prüffunktion arbeiten, die das Überleben der Organisation routiniert in den Blick nimmt. Also Christina, vielen Dank für diesen Absatz, weil das spricht mir so richtig aus der Seele, wo ich mir immer denke, ja, dieses Klein-Klein und wir reporten was und es geht vielleicht um Effizienzen oder um irgendwelche Kleinigkeiten. Ich finde, dass das Wichtigste dieses Überleben ist, diese Effektivität ist und tatsächlich diese Fähigkeit, dieser Einheit, die ja durchaus sehr irritieren kann, ist dann auch eine neue Perspektive zu bieten und sagen, Leute, wenn ich mir das hier so etwas von außen ansehe, weil man ist ja nicht operativ tätig in der Revision, dann gebe ich euch folgende Rückmeldung. Wollen wir das wirklich? Sind wir damit auf dem richtigen Weg? Und das hört einfach nicht jeder so wahnsinnig gerne.
Ja, ich will dir jetzt kein Wasser in Wein gießen, aber es braucht natürlich auch immer eine andere Seite, ne? Ein Gegenüber.
Ja.
Ne? Oder die sich das ja auch abholt.
Und die das auch hören will. Und deswegen komme ich jetzt zu Seite 336. Da habe ich mich fast weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Unternehmen sind Großmeister darin, sich abzuschotten von Irritationen und Illusionspflege zu betreiben. Sogenannte Strategieklausuren dienen oft genug der Selbstbeweihräucherung und Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. Genau deshalb muss Führungsarbeit für die nötige Irritation sorgen. Sie muss immer wieder Soll-Ist-Differenzen aufmachen und in die Bearbeitung überführen, indem zum Beispiel Impulse von außen eingeladen werden. Sie muss Konflikte schüren, gute, nützliche Konflikte. Das ist nicht einfach, denn um ihre Bedenken zu äußern, brauchen die Feedbackgeber die Sicherheit, dass ihnen dadurch nichts Unangenehmes widerfährt. Mhm. Vielen Dank für diese Berufsbeschreibung. Das ist auch etwas, das man in der internen Revision erleben kann. Also man wird offiziell auf der Schauseite beauftragt, für Irritationen zu sorgen. Aber wehe, die Irritation ist zu groß. Mhm. Und die Illusion ist ja so schön, dass alles gut ist und alles supi. Ja. Ja, also bei Revisionsleitern ist es definitiv der Fall. Als Revisor ist es auch der Fall, also als Mitarbeitender in der internen Revision habe ich mal einen Kollegen kennengelernt, der hat einfach sehr, also nicht bei mir im Unternehmen, sondern habe ich über irgendein Netzwerk kennengelernt und der war einfach, der hatte diese Prüfernase, der hat was gefunden, der hat was ausgegraben. Und das ist dem Vorstand zu anstrengend geworden und daraufhin hat man gesagt, naja, mit dem können wir sonst nichts anfangen, der bleibt schon in der Revision. Aber Ansage an den Revisionsleiter, den schieben wir jetzt mal ab, der prüft jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was vollkommen unwichtig ist. Und dann haben sie ihm den Job gegeben, er soll das Archiv prüfen. Und das glaubst du nicht? Also natürlich war das mit, keine Ahnung, wie das hierarchisch war, ob es auch mit weniger Geld einherging oder sowas. Aber es war definitiv auch vollkommen klar, eigentlich hat er eine ganz andere Spezialisierung. Jetzt wird er abgeschoben und soll das Archiv prüfen. Und er hat dann gesagt, na gut, wenn ihr das geprüft haben wollt, dann prüfe ich das mal. Und dann hat er das geprüft und das waren irgendwelche, keine Ahnung, Papierakten oder sonst was. Und dann hat er sich das angeguckt und hat gedacht, komisch, hier riecht es so komisch. Und dann hat er nach einer Analyse gefragt, hier zur, weiß ich nicht, Luftqualität oder sonst was, und hat dann rausgefunden, dass da dieses Archiv von irgendeinem besonderen Schimmel befallen ist. Und es musste dann dazu führen, dass das ganze Ding aufwendig irgendwas restauriert werden musste oder renoviert werden musste und die Kosten riesenhoch waren. Also als er das erzählt hat, habe ich mir gedacht, wow, also es gibt so Dinge, die gibt es sonst nicht. Aber ich habe tatsächlich selber erlebt, also das sieht man manchmal, dass in gewissen Firmen, die ständig neue Revisoren suchen, also zum Beispiel wurde bei Wirecard, sagte die Gerüchteküche, komisch, die haben eine wahnsinnig hohe Fluktuation in der internen Revision, obwohl sie so gut zahlen. Mhm. Also das sieht man schon und es sieht man auch, dass zum Beispiel nach Skandalen üblicherweise der Revisionsleiter dann ein neuer ist.
Ja, genau, das ist klar. Das ist ja schon allein, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Oder da haben wir es ja wieder, das ist ja auch das, was Stefan Kühl, mit dem hast du ja auch dich hier schon ausgetauscht, was er ja auch schreibt in seinem Buch Brauchbare Illegalität. Das ist natürlich ein ganz übliches Verfahren, was natürlich auch wieder diesem Blick auf Personen folgt, ja, und diesem Trugschluss, dass Unternehmen die Summe aller Handlungen sind, die jetzt Personen tun. Und wenn man jetzt diese Person entfernt, dann wird alles gut. Das ist ja Quatsch, das wissen wir ja auch, dass es eben strukturell bedingte Vorfälle sind. Und da muss man eben auch anders ansetzen. Es reicht nicht da, eine einzelne Person zu entfernen. Ja.
Ja, in dem Zusammenhang würde ich mit dir gerne nochmal über eine Passage aus dem Buch sprechen, beziehungsweise eine etwas abgewandelte von mir. Du hast ja an irgendeiner Stelle, als du mit einem Mythos aufräumst, den schreienden Chef. Mhm. Und das hast du so schön auseinandergenommen. Und jetzt würde ich gerne in diesem Podcast, also um nicht zu viel von dem Buch vorwegzunehmen, aber um den Hörern mal und Hörerinnen ein Beispiel zu geben, wie du denn so einen Mythos analysierst und zerlegst. Ein Beispiel mit dir gerne durchsprechen.
Mhm, gerne.
Und zwar, wir nehmen jetzt mal das vollkommen hypothetische Beispiel. Die interne Revision hat einfach den Vorstand zu sehr irritiert. Das führt dann dazu, dass der Vorstand die interne Revision anschreit oder vor anderen Bereichsleitern negative Kommentare zur internen Revision abgibt, natürlich gerne in deren Gegenwart oder in Dissensfällen. Also das ist in der Revision so, du hast dann als Revision eine Meinung, etwas ist zu tun und dein Partner, also der Revisionspartner sagt, nee, mache ich nicht, ist total bescheuert. In solchen Fällen hast du einen Dissens, da muss der Vorstand entscheiden, wird es gemacht, wie die Revision es will, oder machen wir es so, wie der Fachbereich es möchte. Und wenn also sozusagen immer ständig, praktisch fast automatisch gegen die interne Revision entschieden wird. Wie erklärt sich so etwas in deiner Sichtweise?
Also ich meine, ich glaube, der reflexhafte Blick geht natürlich jetzt erstmal auf diese Person oder sagen wir mal auf den Menschen, der diese Person ausfüllt. Ne? Und natürlich sagt man, das geht gar nicht. Ne? So verhält man sich einfach nicht. Das ist Igitt, das ist bäh, das ist schlechter Charakter, das ist ein schlechtes Anger-Management, da ist jemand, der hat sich nicht im Griff, da ist jemand, der ist einfach, ja, geht nicht gut mit Menschen um, ist nicht wertschätzend und. Ich sag mal, das sind ja erstmal so die Erklärungen, die üblicherweise dann vorgebracht werden. Und ja, um das auch gleich zu sagen, natürlich kann und ist da ja auch häufig was dran. Ne? Ich sag mal, man muss ja schon auch eine gewisse psychische Verfasstheit oder eine gewisse Impulsivität oder Explosivität mitbringen, damit das dann überhaupt gelingt. Ne? Also nicht jeder Mensch ist ja auch in der Lage oder würde es so richtig über sich bringen, da so loszubrüllen oder da so loszuschimpfen oder so. Ne?
Ja.
Oder, also jetzt mal zurückgefragt, oder kennst du noch andere Erklärungen, die jetzt da so auf die Personen gehen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, dann her damit, weil du hast das Beispiel selbst aus der Tasche gezogen. Ja.
Ja, klar. Also natürlich sagt man dann, mein Gott, hätte er das nicht geschickter machen können und warum sagt er denn nicht dann das irgendwie anders? Warum muss er das, was weiß ich, jemand Cora Publikum abkanzeln oder solche Dinge?
Genau, ne, du hast das nochmal geschickt. Ne? Genau, also im besten Fall wird ihm noch gesagt, es war jetzt irgendwie nicht so ganz geschickt und so, ne? So. Und was ich natürlich auch nochmal interessant finde an der Stelle ist, also entgegen vieler Annahmen, dass das in vielen, vielen Unternehmen passiert, dass Führungskräfte sich ja vermeintlich, also wirklich sau schlecht verhalten, ja, rumbrüllen, bösartig sind, so, also alles, was man ihnen so zuschreibt. Und ja, natürlich kann man auch sagen, das ist ein Verhalten, das findet man vielleicht eher noch in produzierenden Gewerben, ja, in Hallen, wo laute Maschinen laufen, wo man einfach auch nicht gehört wird, wenn man nicht brüllt, ja, so. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, da kommt es vielleicht auch mal her, ja, und jetzt plötzlich machen die Maschinen gar nicht mehr so einen Lärm und es wird aber trotzdem noch gebrüllt oder so, ja. Das wäre schon mal eine Erklärung, die geht so auf die Struktur oder auf die Historie. Trotzdem, ne? Also halten wir es nochmal fest. Die häufigste Erklärung ist ja, das geht gar nicht und das ist Typsache und deswegen muss natürlich diese Person ausgetauscht werden. So. Und jetzt finde ich aber auch nochmal wichtig, den Blick auf die andere Seite zu lenken. Du hast gesagt, ne, da redet einer nicht gut und so weiter. Und da frage ich mich dann auch oft, wieso lassen sich aber die Leute das dann gefallen? Ist denn das nicht mindestens mal genauso sensationell? Ist das nicht mindestens mal genauso, geht gar nicht? Also wenn man jetzt schon schlecht behandelt wird, also wieso sagt man denn dann nichts? Oder wieso nimmt man so eine Person wohl möglich auch noch in Schutz? Oder wieso nimmt man sich vor allen Dingen nicht selbst in Schutz und sagt jetzt Schluss mal hier und das ist das letzte Mal, dass sie hier so, oder keine Ahnung. Das ist doch spannend, oder?
Naja, ich würde mal behaupten, wenn man den Chef zurück dann anbrüllen würde, also sich auf die gleiche Ebene begibt wie der, also ich werde vom Chef angebrüllt und brülle zurück oder ich falte meinen Mitarbeiter zusammen und er faltet mich dann zusammen und schreit doch mir noch viel lauter entgegen, dann wäre ich als Chef sehr irritiert. Das würde sich jetzt nicht mit den normalen Gepflogenheiten im Unternehmen irgendwie in Übereinstimmung bringen lassen.
Genau, und damit sprichst du natürlich was an, was wir alle auch gar nicht gerne hören, ne? Denn es ist in Organisationen ganz gut geregelt, wer schreien darf und wer es eben nicht darf. Oder wer wen anschreien darf und wer eben nicht zurückschreien darf. So. Und warum, und da sind wir jetzt natürlich wieder bei dem Clou, dem absoluten Kern, warum überhaupt Unternehmen oder auch andere Organisationen so funktionieren, wie sie funktionieren, weil sie eben natürlich gekoppelt sind an diese Mitgliedschaft. Und weil man, wenn man dazugehören will, sich eben an bestimmte Regeln zu halten hat. Und weil man eben zum Beispiel bestimmtes rollenadäquates Verhalten zu zeigen hat und zurückzubrüllen, wenn der Chef einen anbrüllt, das ist es eben dann genau nicht. Ja? Und das funktioniert deshalb so gut, weil natürlich auch immer unausgesprochen natürlich die Drohung im Raum steht und wehe, du hältst dich nicht dran, dann fliegst du hier raus oder bist nicht mehr gut gelitten oder hast ab morgen echt eine harte Zeit hier. Ne? Das heißt, es hat Konsequenzen und das wissen wir natürlich dann auch alle und wägen das ab und machen es nicht. Und das ist eben genau das, was in den Blick gerät, wenn man eben auf die Organisation schaut. Also wieso macht eine Organisation sowas überhaupt möglich? Das ist ja auch wirklich spannend. Ja, also wieso wird denn überhaupt so ein Verhalten organisational geduldet? Und das finde ich eben auch so wichtig, dass wir eben auch aufhören, uns das immer nur mit der Blödheit oder Inkompetenz oder Charakterschwäche der Beteiligten zu erklären, sondern dass wir da auch mal den Druck rausnehmen und sagen, nee, das ist eben nun mal das, das kannst du finden, wie du willst, du kannst das moralisch auch abwerten, aber das ist nun mal das, was in Organisationen passiert, weil Organisationen eben diese sehr, sehr krude Eigenlogik haben. Und die macht ganz viel mit den Menschen und die bringt die Menschen zu Verhaltensweisen, die sie, wenn sie von außen drauf schauen, selber verabscheuen würden oder von denen sie sagen würden, das würde ich doch eigentlich nie tun. Und das ist schon wirklich faszinierend, aber eben auch auf eine sehr unheimliche Art und Weise, dass wir Menschen eben in diesem Arbeitskontext uns wirklich auch teilweise ganz schlecht behandeln oder auch behandeln lassen, ohne dass das wirklich irgendwelche großen Konsequenzen hätte im Alltag, weil der Preis eben sehr hoch ist.
Meinst du, diese Behandlung ist etwas, was dann zu dieser wahnsinnigen Zunahme an Burnout und psychischen Erkrankungen führt, weil das den Menschen dann, auch wenn sie sich's vielleicht nicht anmerken lassen, dann trotzdem schlecht geht und sie es mit nach Hause nehmen und so weiter?
Ja, oh ja, naja, also das ist natürlich ein weites Feld, was du da gerade aufmachst. Also da, glaube ich, müssen wir auf ganz viele Faktoren schauen, die, glaube ich, auch in der Pluralität, der sie da sind, also ne, ein paar Stichworte genannt, das, was in unserer Welt los ist, wie das über die Medien verbreitet wird, wie das auch wahrgenommen und verarbeitet wird, wie Familien damit umgehen, dass auch überhaupt die Akzeptanz, eine psychische Erkrankung zu haben, steigt. Also es sind so, so viele Faktoren, die, glaube ich, dazu beitragen, dass wir es jetzt plötzlich mit so einer vermeintlichen Zunahme zu tun haben. So, also ich sage jetzt vermeintlich, weil ich bin noch gar nicht so sicher, ob wir wirklich eine Zunahme haben oder ob wir es jetzt nur messen plötzlich.
Also es gab bestimmt auch vorher ganz viele, die es nur nicht benannt haben. Okay, nee, gehen wir da mal wieder zurück, weil dass sich Menschen in gewissen Kontexten ganz anders verhalten, als sie sich sonst verhalten würden, da gibt es ja auch viele Versuche der Psychologie. Also ich denke da an dieses eine Beispiel hier mit diesen Gefängniswärter, Gefangener oder Aufseher. Da gibt es ja sehr, sehr viele, die das dann auch in der Praxis nachgewiesen haben. Also es ist definitiv so. Und ich glaube, jeder, der im Berufsleben steht, hat das auch schon gespürt. Also es ist ja nicht immer alles supi-supi und eitel Sonnenschein.
Ja, genau. Also es kann einen schon ein bisschen hilflos machen und auch verzweifeln lassen. Ich finde, man muss einfach gut entscheiden, ob man in einer Organisation arbeiten möchte und sich das jeden Tag antun möchte. Ja, aber das ist nun mal das Spiel. Und ich glaube, dass dort Personen, die von ihrer psychischen Verfasstheit nicht allzu sensibel sind, besser klarkommen in organisationalen Kontexten und in einigen Unternehmen insbesondere. Also man braucht schon eine gewisse Resilienz und eine Widerstandsfähigkeit gegen eben diese vielen mikropolitischen Angriffe, die vielen kleinen und großen, gegen die man sich da erwehren muss. Und vor allen Dingen braucht es eben diese kontextuale Kompetenz, eben zu erkennen, welche Spielregeln gibt es denn hier. Und welche kann ich denn easy einhalten? Ja, die kann ich auch gut mit mir vereinbaren. Und wie kann ich hier eigentlich auf diesem Gelände mir einen guten Stand und einen sicheren Stand erarbeiten? Und wenn ich den einmal habe, dann geht es mir natürlich sowieso auch besser und so. Also natürlich kann man, wenn man das Spiel gut spielen kann, kann es einem da schon auch gut gehen. Ne? Aber das können ja eben gar nicht alle. Und deswegen leiden ja auch viele so oder werden dann eben auch tatsächlich krank. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde auch krank werden. Also ich kann es nicht.
Also nochmal zurück zu diesem Beispiel. Also wir haben jetzt den schreienden Chef, der gegenüber der internen Revision schreit. Wir haben jetzt schon mal gesagt, okay, wenn wir jetzt sagen würden, naja, der Chef hat sich halt nicht im Griff und das ist halt der Typ dazu, Kommunikation war noch nie seins oder irgendwie sowas. Das sind dann Zuschreibungen, wo du sagst, naja, okay, mag ja alles sein, ist aber nicht alles. Es gibt eben auch noch den Kontext, die Organisation, der eben den Boden bereitet für, wenn ich es jetzt so sage, das, was möglich ist oder das, was erlaubt ist und das, was nicht erlaubt ist oder was akzeptiert wird und was nicht akzeptiert wird.
Genau, und ich glaube, in dem Fall ist doch total spannend zu schauen, wie ist denn eigentlich die Spielregel? Also in welche oder welche Paradoxie muss eigentlich diese Person gerade managen? Und man könnte ja auf die Idee kommen, dass es ganz wichtig ist, dass man die interne Revision eben selbst, wenn man dazugehört, selber zum Beobachtungsobjekt macht und kritisch betrachtet. Ja, und dass das eben eine Funktion hat, nämlich genau zu demonstrieren, ich bin eben nicht total benebelt und ich kann hier sehr gut auch unterscheiden und ich kann auch meine eigenen Leute, wenn es sein muss, auch mal anbrüllen. Und denkt mal bloß nicht, wir würden hier eine schlechte Arbeit tun. Also ich glaube, dass, also das wäre jetzt meine Hypothese dazu, dass das hochfunktional ist, um das Ansehen der internen Revision zu sichern.
Du meinst, wenn der Chef der internen Revision die Revisoren anschreit?
Genau. Das ist hochfunktional.
Ja, ja, das mag schon sein. Aber mein Beispiel war ja der Vorstand. Also der Vorstand, an den die interne Revision berichtet.
Ja, okay. Der hat rumgebrüllt.
Ist natürlich wahrscheinlich genauso hochfunktional, weil es ist ja sowas, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also was du vorhin sagtest, sag, wo ich ein Problem habe, aber sag mir bitte nicht die ganz großen Probleme, weil dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich sie lösen kann. Oder wie du vorhin sagtest, ist vielleicht ein Konflikt, den ich nicht halten kann, den ich nicht lösen kann. Was mache ich dann damit, wenn ich es weiß?
Genau, und vielleicht müssen wir ganz kurz so einen Mini-Exkurs. Ich meine, du hast ja Hörer und Hörerinnen, glaube ich, die von dir auch schon viel so Systemtheorie und so gehört haben. Aber vielleicht noch mal kurz, dahinter steckt ja diese Idee, also die Systemtheorie bietet ja eben an, dass man sich das so vorstellt, dass es in Organisationen eben bestimmte Spielregeln gibt oder Kommunikationsregeln gibt, die dann eben das Verhalten der Mitarbeiter, der Mitglieder bespielen. Ja, das heißt, bestimmte Verhaltensweisen werden dann eben wahrscheinlicher und andere werden unwahrscheinlicher. Und das zweite theoretische Gerüst, was wir hier brauchen, ist, dass es ja immer so diese Idee gibt einer Funktionalität. Also, dass eben nichts passiert, ohne dass es nicht irgendwie doch auch für irgendwas oder irgendwen einen Nutzen oder einen Sinn hätte oder es zumindest mal hatte. So, das ist ja, sage ich jetzt erstmal so, der Gedanke dahinter, ne? Und deswegen ist ja nochmal mit Blick jetzt auf diesen schreienden Vorstand, ist ja dann eben schon die Frage, wessen Problem löst er, wenn er da so brüllt? Wessen Problem und welches Problem? So, und da würde ich eben dann mal nachsuchen. Und das kann man natürlich auch wieder nur im Einzelfall beantworten und vielleicht auch nur aus einer Situation heraus. Aber da könnte die Antwort eben drin liegen. So, und natürlich stimme ich dir auch zu. Es gibt natürlich prinzipiell immer diese Widersprüchlichkeiten und diese Spannungen. Und jetzt in dem Fall war das anscheinend in dem Moment wichtig, sich dann eben gegen die Revision zu entscheiden. So. Und jetzt ist ja die Frage, wer beobachtet ihn daraufhin und was hat das dann wieder für einen Vorteil?
Ja, also deswegen glaube ich, ist natürlich die Frage, wer ist dabei? Sollten Revisoren dabei sein? Ist natürlich so, hui, das will ich nicht nochmal hören. Aha, also war es vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ich halte mich mal mehr zurück mit dem, was ich sage oder schreibe oder kommuniziere. Sollten andere Bereiche, also Mitarbeiter, die nicht in der internen Revision dabei sind oder Führungskräfte, die nicht der internen Revision angehören, dabei sein, dann ist es für die natürlich das Signal, dass der Vorstand sagt, hey komm, lass sie doch sagen und schreiben, was sie wollen, Jungs und Mädels, passt schon, ich stehe auf eurer Seite.
Genau, das kann gut sein. Ne? Und ich fände jetzt sogar noch spannender, also für mich jetzt persönlich, so als Miss Marple, die da irgendwie guckt, was ist da los, würde ich natürlich mich auch fragen, welche Spielregeln machen es denn überhaupt auch möglich, dass der Vorstand da schreit und dass dann danach dann nichts passiert? Also dass das dann für ihn keine negativen Konsequenzen hat.
Wie meinst du das jetzt? Der Vorstand ist ja sozusagen, über dem ist ja nichts mehr. Der Aufsichtsrat ist ja nicht bei allem dabei.
Nö, das stimmt, aber der hört ja sowas vielleicht auch mal. Oder was ist eigentlich mit den Vorstandskollegen? Wie sehen die denn das? Oder ne, wie wird denn über diesen Vorstand, der da schreit, welche Person ist der denn im Unternehmen? Also ist er bekannt dafür, dass der so ist? Und welche Funktionalität hat es dann eben wieder? Ne? Also ist der so die Dauerdrohung, sich in einer gewissen Weise dann nicht zu verhalten? Und wieso wird das von den anderen in Kauf genommen? Also die haben ja dann da auch irgendeinen Vorteil daraus. Also das fände ich schon nochmal spannend.
Ja, wahrscheinlich hat es dann insgesamt mit dem Ansehen der internen Revision zu tun. Also das nochmal zu demonstrieren, kann ich mir vorstellen. Müsste man jetzt genauer wissen. Ist halt so, bei hypothetischen Beispielen ist es halt immer schwierig zu sagen, was denn also alles auch noch dahinter stecken könnte. Aber so die Quintessenz für die Revisorinnen und Revisoren wäre dann für mich, Leute, denkt euch nichts, ihr macht wahrscheinlich gute Arbeit. Also das wäre es, wie ich es interpretieren würde. In dem Sinne, vielleicht war es etwas zu viel Irritation, vielleicht sollte es in Zukunft vielleicht doch ein Häppchen weniger sein.
Ja, genau.
Wenn man natürlich sagt, morgen will ich da wieder hingehen. Also das ist ja diese Mitgliedschaft, die man ja auch verändern könnte, wenn man wollte. Was ja auch viele nach der Pandemie gemacht haben, dass die sagen, ja, ist ja schön und gut, aber unter diesen Bedingungen nicht mehr. Ich will zum Beispiel so und so viel Prozent mobil arbeiten oder.
Naja, genau. Und somit wird eben diese Person, die da eben auch schon mal losbrüllt und die Revisionen kritisiert, wird dann auch zu einer neuen Spielregel. Ne? Und das nächste Mal rechnet man eben sein Verhalten schon mal darauf zu und wird dann vorsichtiger. So, und das Vertrackte ist, dass der Vorstand vielleicht sich selber schon gar nicht mehr daran erinnern kann und sich dann plötzlich wundert, dass da so viel Vorsicht passiert und dann vielleicht sich darüber wieder ärgert. Und sagt, meine Güte, dafür bezahle ich euch doch nicht, dass ihr jetzt hier uns mit Samthandschuhen anpackt. Und so geht es dann, oszilliert es dann häufig hin und her.
Ja, genau. Dann laufen alle rum wie auf rohen Eiern und versuchen da möglichst nichts zu beschädigen. Und dann heißt es ja, warum kriege ich von euch eigentlich keine Rückmeldung?
Genau. Und jetzt ist aber eigentlich, wenn wir jetzt wieder zu diesem Führung als Prüffunktion oder du meintest, ne, Revision hier, Irritationen bereitstellen und so weiter. Und eigentlich bräuchte es ja dieses Rückgrat zu sagen, ja okay, na und? Lass ich mich halt nochmal anbrüllen. Ne? Weil meine Aufgabe ist hier nämlich genau das.
Genau.
Aber warum macht man es nicht? Weil man natürlich nicht immer nur an die Funktion denkt, die man für das Unternehmen erfüllt, sondern eben auch immer diese Frage der Mitgliedschaft sich reinmischt.
Ja, natürlich, klar. Also deswegen sage ich ja auch immer, es hängt davon ab, worin man den Sinn seiner Arbeit sieht. Also will ich nur, sagen wir mal, ja, ich sag mal, warm und trocken regelmäßiges Einkommen oder will ich mit meiner Revisionstätigkeit auch was bewirken? Wenn ich jetzt den ersten Fall habe, yo, also es gibt so Revisoren, die egal was die prüfen, ist immer alles gut, habe ich selber erlebt. Und es gibt halt die anderen, die halt immer alles aufbohren, auch wenn sie sich selbst damit schaden. Und das ist halt so die Frage der Sinngebung. Was macht mir in meiner Arbeit Sinn? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir dann denke, wann kann ich morgens in den Spiegel schauen?
Ja, genau. Das muss ja jeder für sich selber auch beantworten. Oder, naja, manche haben da vielleicht geringere Freiheitsgrade. So, ne? Aber genau. Aber ich glaube, das, worum es hier geht, bei diesem Mythos, der schreiende Chef, ist, dass eben hier der Blickwechsel gelingen kann, dass eben auch die schreienden Chefs von den Organisationen geführt werden. Und dass nicht nur sie die führenden Chefs sind, die die anderen führen. Und dass es eben natürlich für die Organisation durchaus praktisch ist. Du hattest es vorhin, den Fall Wirecard oder irgendein Skandal. Also da ist es für Organisationen sehr, sehr praktisch, den Personen, also den Führungskräften, weiterhin eben die Verantwortung zuzuschieben. Ja, und Führung eben weiterhin als Individualerfolg zu konzipieren. Und das ist natürlich wahnsinnig praktisch, weil das bedeutet ja, ich kann jetzt diese Person entfernen und dann habe ich auch mein Problem gelöst. Und so kann die Organisation so bleiben, wie sie ist. Keiner hinterfragt sie. Und für die Organisation ist dann erstmal alles gut, weil die will sich, wenn überhaupt, sowieso aus sich selbst heraus verändern und will sich da selber organisieren und will jetzt gar nicht, dass da jemand kommt und anfängt, an ihr rumzudoktern. Ne? So, also wenn man sie sich jetzt so als Wesen vorstellt mit so einem eigenen Charakter, dann würde sie sagen, lass mich mal bloß in Frieden. Ja, ich mache das hier schon. Und das muss man eben sehen, welches Stück da immer wieder aufgeführt wird.
Oh, ich hätte noch so viele Fragen an dich, Christina, oder noch so viele Stellen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich würde gerne noch mal eine Sache ansprechen, weil die Frage, die ja auch Revisoren haben, ist, wie kann man etwas an der Organisation denn dann verändern?
Mhm.
Und da beschreibst du beim Mythos Mindset, ich glaube, die zwischen Seite 100 und 103 habe ich mir eine Notiz gemacht, dieses Gedankenexperiment von Fritz B. Simon mit dem Fußball. Vielleicht könntest du das nochmal erläutern, dieses Gedankenexperiment und was das dann bedeutet im Zusammenhang mit, wie kann ich denn dann eine Veränderung bewirken? Weil das ist ja auch das, was wir Revisoren wollen mit unseren Feststellungen und Maßnahmen.
Ja, gerne. Also es ist tatsächlich, also Fritz Simon hat es in seinen Seminaren immer erzählt und ich habe das dann auch gerne von ihm übernommen, weil ich immer so diesen Aha-Effekt mit beobachten konnte. Und es geht eben so, stell dir vor, Silvia oder ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, du hättest noch nie ein Fußballspiel gesehen und gehst das allererste Mal in deinem Leben in so ein Fußballstadion. Also weißt wirklich überhaupt nicht, was Fußball ist und setzt dich auf die Tribüne. Und die Fußballspieler, die tragen alle Tarnkappen, also bedeutet, sie sind für dich unsichtbar. Und die einzige Person, die du sehen kannst, ist der Schiedsrichter. So, und den Ball kannst du auch nicht sehen jetzt mal, der Einfachheit halber. So, du siehst jetzt nur diesen Schiedsrichter. Also, was siehst du?
Ja, wahrscheinlich jemand, der viel mal geht, mal wieder läuft, dann die Richtung wechselt, dann komisch schaut, dann mal ernst guckt, vielleicht den Zeigefinger hebt, auf seiner Trillerpfeife pfeift und dann, keine Ahnung, beim Freistoß anzeigt oder sonst irgendwie was und du denkst, hä, was macht denn der jetzt? Und dann holt er mal eine gelbe Karte raus und dann ist es aber eine rote wieder und irgendwie denkst du dir, ja, was hat das jetzt für einen Sinn?
Und wenn du den jetzt so beobachtest, wie der da so wild rumrennt und fuchtelt und so, dann denkst du dir vielleicht, der ist komplett verrückt geworden, ja. Und wenn du irgendwie ein netter Mensch bist, dann bestellst du jetzt einen Krankenwagen. So. Oder du gehst mal hin und sagst, kann ich Ihnen helfen? Oder es ist dir unheimlich, ne? Es könnte dir auch Angst machen und du läufst weg. Also auf jeden Fall ist es, wir haben irgendwie nicht so wirklich eine Erklärung für dieses Verhalten. So, und wenn jetzt natürlich plötzlich die Spieler alle ihre Tarnkappen abnehmen und wieder sichtbar werden, was passiert dann? Dann wunderst du dich nämlich gar überhaupt nicht mehr. Geschweige denn, also es könnte sogar sein, dass du ihn sogar gar nicht mehr siehst. Also Schiedsrichter haben ja auch Ansicht, dass sie unsichtbar werden. Und weil man natürlich ganz woanders die ganze Zeit hinguckt. Aber selbst wenn man sich jetzt die Mühe macht, man guckt auf diesen Schiedsrichter, dann erklärt sich seine Bewegung, sein Fuchteln, sein Tun, erklärt sich natürlich aus der Interaktion mit den Spielern, erklärt sich aus der Teilnahme am Spiel, erklärt sich einfach aus dem Geschehen. So. Und deswegen ist es, finde ich, so ein wunderbar eindrückliches Beispiel dafür, wie stark Verhalten eben kontextgesteuert passiert und ein interpersonelles Phänomen ist. Ja. Natürlich nicht nur, er braucht natürlich auch seinen Körper, er braucht seine physische Konstitution. Schiedsrichter müssen wahnsinnig fit sein, sonst würden sie ja zusammenbrechen, so viel wie sie da laufen müssen und so weiter. Und natürlich brauchen sie sicherlich auch eine gewisse psychische Verfasstheit, ne, dass sie sich nicht bestechen lassen, dass sie bestimmte Werte vertreten. Also das gehört natürlich auch alles dazu, aber trotzdem wäre genau dieses Verhalten eben vor allen Dingen aus dem Spiel heraus erklärbar. Und was wir aber alle tun, wenn wir uns Geschehen in Organisationen anschauen, das heißt, was wir alle tun, was viele tun und was eben so ein häufiger Reflex ist, ist eben so tun, als ob alle Tarnkappen anhätten. Und dann wird eben der schreiende Chef plötzlich, ne, um da nochmal zu dem Beispiel zurückzugehen, wird dann eben plötzlich zur Unperson, anstatt sich zu fragen, naja, wie nehmen denn aber die anderen auch alle gerade daran teil? Und was ist denn eigentlich vorher passiert? Und was passiert denn danach? Und wie lässt sich dieses Verhalten dann eben plötzlich unter Umständen im Kontext nochmal ganz anders erklären, anstatt eben nur über die psychische Verfasstheit oder die physiologischen Bedingungen dieser Person? Und deswegen macht es eben auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, und darum geht es ja im Kapitel Mindset auch, sich eben ständig jedes Problem, was in der Organisation auftaucht, über das falsche Mindset der Mitarbeiter oder auch der Führungskräfte zu erklären und die dann alle in Trainings und Workshops und Entwicklungsprozesse und Coachings zu schicken, in der Hoffnung, dass dann die Probleme, die aber doch eigentlich organisational begründet sind, weggehen. Es hängt natürlich miteinander zusammen und das ist jetzt ja auch häufig die Kritik so, ja, aber wir können doch nicht so tun, als hätte das gar keinen Einfluss. Nein, natürlich hat es auch einen Einfluss. Natürlich ist es alles miteinander gekoppelt. Heißt, natürlich sind psychische Systeme auch strukturell gekoppelt an soziale Systeme, aber es reicht eben nicht, sich nur mit den psychischen Systemen auseinanderzusetzen. Und das mache ich aber ja, wenn ich sage, das liegt am Mindset.
Um jetzt nochmal auf den Punkt Veränderung zu kommen, hast du ja gesagt in deinem Buch, Unternehmen verändern sich, wenn sich ihre Strukturen verändern. Wenn wir das jetzt auf dieses Fußballbeispiel bringen. Also, wir sagen jetzt mal vor Videoassistent, nach Videoassistent. Der Schiedsrichter zeigt ein bestimmtes Verhalten und ist praktisch immer da auf dem Platz unterwegs. Und ab Einführung des Videoassistenten zeigt der Schiedsrichter dann auch ein neues Verhalten, nämlich er geht dann mal raus und guckt in den Bildschirm.
Genau, richtig.
Oder? Kann man so erklären. Und das bedeutet für uns Revisoren dann, wenn wir Verhalten, also im Sinne von, oh, was machen die denn da, das soll anders sein, ändern wollen, ist es immer gut, an den Strukturen, an den Regeln, an dem, was auch immer, was wir halt als Aufbau- und Ablauforganisation betrachten in den Unternehmen oder irgendwelche Arbeitsanweisungen oder sowas oder sonstige Dinge, dass wir praktisch auf diese Ebene gehen, dort sagen, auf der Ebene setzen die Maßnahmen an. Wir sagen ja selten zu den Leuten, hey, als Maßnahme brauchst du mal ein ordentliches Mindset, geh mal ins Coaching. liest man eigentlich nicht, schreibt man auch nicht als interne Revision. Habe ich also in dem Revisionsbericht nicht gelesen. Dennoch frustriert es, glaube ich, viele Revisoren, dass sie sagen, oh, diese Führungskraft kann ich nicht mal Verantwortung übernehmen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber wir versuchen trotzdem immer an diesen Strukturen zu arbeiten, Aufbau, Ablauf, Organisation. Und das ist sozusagen genau das, was jetzt in der systemischen Organisationstheorie auch das Maß der Dinge ist, wenn ich dich richtig verstehe.
Naja, genau. Also zumindest das mal aus dieser Ecke des blinden Flecks rauszuholen und zu sagen, hallo, wir haben hier übrigens eine Organisation. Hast du das schon mal betrachtet? Ja, und schau dir doch mal an, wie die eigentlich organisiert ist. Und du hast es ja schon genannt, Aufbauorganisation, Ablauforganisation. Also ich benutze dann gerne auch die Begriffe, die auch Niklas Luhmann da gelegt hat, ne? Der gesagt hat, lass uns einmal zwischen Programmen unterscheiden. Also ne, es gibt hier Konditionalprogramme, Prozesse, es gibt Zweckprogramme, sowas wie Strategien. Es gibt Kommunikationswege, dazu gehören wieder alle möglichen Gremien, die es gibt. Dazu gehört die Hierarchie, dazu gehört, wer muss wen in eine Entscheidung einbeziehen. Und es gibt eben auch die Personen, ja, das sind nämlich auch Strukturelemente. Und es gibt eben die Kultur. So, und jetzt können wir natürlich sagen, wo können wir denn überhaupt gestalten? Wo können wir überhaupt anpacken? Und da müssen wir natürlich immer schauen, auf welche dieser Strukturelemente, Entscheidungsprämissen, nennt es Luhmann, haben wir denn überhaupt einen guten Einfluss? Ne? Also was kann man auch entscheiden? Was kann man anders bauen? Mit einer guten Hoffnung, dass dann eben sich auch wirklich die Umgangsweisen und die Verhaltensweisen verändern. Und es gibt da aussichtslose und aussichtsreiche Veränderungsbemühungen. Und ich glaube, man muss dann wirklich immer im Einzelfall auch noch mal schauen. Entgegen übrigens der von Luhmann wiederum angelegten Unterscheidung, dass er irgendwie sagt, ja, es gibt ja hier die formalen und entscheidbaren Strukturen und es gibt eben die informellen oder kulturellen oder nicht entscheidbaren. Also ich glaube, da muss man nochmal sehr viel differenzierter draufschauen, ob zum Beispiel eine Person, ob das wirklich entscheidbar ist, welche Person jemand ist. Und natürlich kann man sagen, man tauscht eine Personalie aus, ja, und dann kommt jemand Neues, zum Beispiel als Revisionsleiter. Und dann ist aber die Frage, wird der jetzt wirklich eine andere Person oder werden dem nicht eigentlich schon wieder dieselben Dinge zugeschrieben wie seiner Vorgängerin zum Beispiel? Ja, und das sind eben Dinge, die in der Kommunikation entschieden werden. Und da sagt mir mal einer, das könnte man kontrollieren. Ne? Also da kann ich nicht so ganz folgen.
Wie ist dann deine Unterscheidung? Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, also hilfreich oder nicht hilfreich oder richtig oder wirksam oder wie waren jetzt deine Worte nochmal?
Ich bin da selber am Lernen eigentlich andauernd wieder und ich finde, man muss wirklich im Einzelfall gucken, welche Spielregeln sind denn das jetzt hier eigentlich, die, ne, Spielregeln ist ja nur ein anderes Wort für eben Strukturen, für Entscheidungsprämissen, auf die wir auch wirklich hoffnungsvoll einen Einfluss haben werden. Ja? Und dann kann ich ja sagen, ah, guck mal, da gibt es zum Beispiel ein bestimmtes Meeting bei uns und da entsteht eigentlich immer ganz viel Unmut und da kommen immer alle wieder und beschweren sich und es läuft einfach schlecht. Und dann könnte man sagen, okay, gut, komm, dann gehen wir jetzt mal da an diese Spielregel ran und dann verändern wir dieses Meeting. Oder wir schaffen es ab. Ja? Oder wir machen Neues. Und denken uns nochmal eine andere Konstellation aus oder. Und das sind Dinge, die kann man entscheiden. Und dann kann man natürlich beobachten, was passiert denn jetzt, wenn wir das jetzt neu eingeführt haben oder wenn wir das jetzt abgeschafft haben. Eben andere Dinge, da hat man den Eindruck, das kann ich irgendwie nicht so gut entscheiden. Das kann ich irgendwie nicht so gut über eine Maßnahme, kriege das irgendwie nicht so gut gepackt. Zum Beispiel, dass bei uns die interne Revision eher einen schlechten Ruf hat. Da kann ich jetzt ja nicht sagen, so ab morgen hat die jetzt einen guten Ruf. Das ist ja was, das entzieht sich eher der Gestaltung. Oder es entzieht sich mehr der Gestaltung als das andere.
Ja, man kann Signale senden. Wenn man das ändern wollte, anstatt die Revision dann vor allen Leuten anzuschreien, dann vielleicht sagen, keine Ahnung, Anerkennung oder irgendwie sowas aussprechen und. Also da gibt es dann eben schon Dinge. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ist, wir sollten uns auch als interne Revision nicht denken, wir machen jetzt diese eine Maßnahme und die wird's und dann ist hinterher alles super. Es ist halt immer so, bitte beachten Sie die Risiken und Nebenwirkungen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir ständig beschäftigt sind. Und auch wenn wir vielleicht auch Jahr für Jahr oder in regelmäßigen Abständen immer wieder das Gleiche in Anführungszeichen prüfen, dass es sich doch immer verändert, weil vielleicht der Kontext sich verändert hat, die handelnden Personen eventuell oder die Rollendefinitionen anders sind und dieses ganze Zusammenwirken und Zusammenspiel eine andere Konstellation ergibt mit anderen Risiken, aber auch anderen Chancen und eben anderen Problemen und Dinge, die in der Vergangenheit zu Erfolg geführt haben, das kennen wir alle so, haben wir doch schon immer so gemacht, wieso kommen Sie jetzt damit daher? Aktuell halt vielleicht ein Irrweg sein können oder zu Problemen führen können.
Genau, und vor allen Dingen, wenn ihr irgendwelche Maßnahmen nahelegt, ne? Ihr könnt ja auch nicht wissen, ob die jetzt gewirkt haben oder nicht. Das sind ja auch nur Hypothesen, die ihr habt und sagt, naja, mach das mal und dann haben wir schon den Eindruck, dann wird es besser. Wissen tut ihr es doch auch nicht. Also müsst ihr ja wieder prüfen. Hat es jetzt geklappt? Ist es jetzt besser?
Ja, richtig. Also deswegen, also wir, uns geht die Arbeit nicht aus, Christina.
Nee, das geht ja auch gar nicht anders.
Weil eine Organisation ja auch nie fertig ist. Also sie verändert sich ja ständig.
Genau, sie verändert sich ständig und ganz ohne unser Zutun.
Genau, der Kontext verändert sich ja auch.
Ja, richtig.
Mensch, supi, klasse. Also, es hat wieder super Spaß gemacht mit dir, Christina. Willst du noch kurz deinen Podcast-Link machen oder deine Kontaktdaten oder LinkedIn oder sonst irgendwie Infos geben, wo man dich finden kann und vor allem auch, wo man dein Buch finden kann?
Ja, sehr gerne. Also erstmal, wer jetzt hier noch Fragen dazu hat, zu all dem, was ich hier so erzählt habe, gerne melden. Und ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn. Also einmal gibt es mein persönliches Profil oder ihr folgt Lea, meinem Beratungsunternehmen auf LinkedIn. Da gibt es auch noch einen eigenen Kanal. Und ja, das Real Book of Work gibt es natürlich überall, wo es Bücher gibt.
Okay, und zu diesem Podcast werde ich dann auch auf LinkedIn einen Post machen, den ich dir dann auch schicke, Christina. Das heißt, Fragen können auch in die Kommentare unter dem Post gesetzt werden und dann werden wir beide es mitbekommen.
Wunderbar, da freue ich mich.
Klasse, dann danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch, Christina, und schreib bald wieder so ein tolles Buch. Dann können wir wieder einen Podcast drüber machen.
Genau. Also vielen Dank, Silvia, für deine Fragen und vor allen Dingen immer so für diese sehr spannenden Einblicke in deine Arbeit und in die interne Revision. Da lerne ich auch immer wieder was dazu. Also vielen Dank.
Ja, gerne. Und ich hoffe, du triffst mal auf ein paar interne Revisorinnen und Revisoren in deiner Tätigkeit. Das, finde ich, gehört einfach verlinkt. Also super. Ich wünsche dir was. Danke dir. Tschüss.
Danke. Tschüss.